Wir hatten vorhin aus Matthäus 13 gehört, wie die Jünger Jesu etwas fragen. Warum sprichst du in Gleichnissen? Und tatsächlich hat Jesus ja des Öfteren häufig, sehr häufig, vielleicht überwiegend in Gleichnissen gesprochen, wenn er zu den, von den Volksmengen sprach, die sich versammelten. Und da war so ein Gleichnis dabei, das kennen wir alle, von dem Senfkorn. Und es ist eigentlich leicht zu deuten. Das Senfkorn, eines der kleinsten Samenarten, ist doch so klein und wird doch zu einem großen Baum oder Strauch, zu einem großen Gewächs. Würde man gar nicht denken, bei so einem kleinen Samenkorn. Das ist leicht auf das Christentum anzuwenden, so tun wir das heute. Aber man muss sich die Frage stellen, wie verhielt es sich denn damals, als Jesus dieses Gleichnis aussprach? Das Christentum damals war ja keine große Sache. Es war, das müssen wir ehrlich sagen, eigentlich eine unbedeutende Anekdote. Bei all den großen Ereignissen, von denen die Bibel berichtet und von denen wir der Meinung sind, ja, die müssten doch Wirkung gehabt haben, die müssten sich in der Geschichte eingefressen haben. Ne, Pfingsten zum Beispiel, wenn es nicht in der Bibel stände, was sich dort zutrug, dann wüssten wir von Pfingsten gar nichts. Es gibt einen, ja wirklich für uns auch, also für die Kirchengeschichte bedeutsamen Historiker, Josephus. Er lebte so von 38 unserer Zeit bis 100 unserer Zeit. Er war ein Jude und er war ein Zeitzeuge der Apostel, ein Zeitzeuge der Verfolgung der Apostel, ein Zeitzeuge des Paulus, ein Zeitzeuge des jüdischen Krieges. Und als Historiker hat er den Weg dorthin aufgearbeitet. Er wurde erst 38 geboren und als Historiker hat er auch den Nachgang begleitet und aufgearbeitet. Josephus ist wirklich ein bedeutsamer Geschichtsschreiber. Er ist, was historische Werke angeht, nach der Bibel der meistgelesenste Historiker der Vergangenheit. Und er berichtet ausgerechnet über das, was die Bibel, was Jesus über die Stadt prophezeite und vorhersagte. Und doch berichtet er von den Christen und Jesus fast gar nichts. Ein klein wenig, aber fast gar nichts. Es war eben ein Senfkorn damals. Heute ist es einfach, das zu deuten. Damals war das Christentum klein und heute treffen wir Christen mehr oder weniger überall an. In vielen Ländern sind sie oder stellen sie die Mehrheit. In vielen Ländern aber auch nicht. Aber das Christentum ist heute eine größere, große Sache geworden. Es gibt allerdings noch andere Gleichnisse, die Jesus erwähnte und die für uns vielleicht schwerer zu deuten sind, uns aber eine Hilfe sind, wichtige Fragen für uns zu beantworten. Zum Beispiel die Frage, in welche Ortsgemeinde sollte ich denn gehen? Zu welcher christlichen Religion sollte ich mich bekennen? Allerdings ist das ganz praktisch in dieser Angelegenheit, weil diese Frage sich meistens gar nicht stellt. Wir werden von Geburt an irgendwo hineingeboren. Und dann sind wir zugehörig zu den Zeugen Jehovas, wie es in einem Fall hier war oder auch bei Antje, oder wir sind zugehörig zu den Baptisten oder zugehörig zu irgendeiner anderen Gruppe. Oder wir werden von einer christlichen Gruppierung geworben hin zum Christentum und dann sind wir eben in dieser christlichen Gruppierung und oft verlassen Menschen dann diese Gruppierung nicht mehr. Man müsste sich die Frage stellen, ist das vielleicht irgendwie verkehrt oder lauern dort Gefahren, wenn wir so in irgendeiner Religion erwachen? So als junger Mensch sind wir da hineingeboren, irgendwann fangen wir an darüber nachzudenken, wir erwachen und stellen fest, wo sind wir denn hier gelandet? Manchmal ist das vielleicht gar nicht so schlecht, manchmal ist es aber vielleicht doch bedenkenswert oder bedenklich, wo wir uns da wiederfinden. Wenn wir jetzt mal so biblische Beispiele uns ansehen von Menschen, die sich dann in ihrem Leben zu Gott zählten, auch in der Zeit vor Christus. Und da möchte ich mal so ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel Abraham. Da frage ich mich ganz ehrlich, zu welcher Religion gehörte er eigentlich? Wird so in dem Sinne nichts gesagt, aber er war mit Gott und Gott war mit ihm. Oder wir denken an Ruth. Sie hatte, das wissen wir ganz sicher, keine Wurzeln in der Bibel, im Alten Testament, in dieser abrahamischen Religion. Aber sie hat sich dann später zu dieser bekehren lassen oder bekehrt oder wurde bekehrt, wie auch immer. Oder denken wir an Kain. Kain hat seinen Bruder umgebracht, aber Gott kam zu ihm und sagte, vielleicht im Traum, wie auch immer, lass dies sein und dann wird etwas Besseres die Folge sein, wenn du von diesem Weg lässt. Aber Gott hat selbst mit Kain gesprochen. Und dann können wir noch andere Personen nennen, Mose, Samuel, selbst die Jünger Jesu. Sie wurden alle in irgendein Religionssystem hineingeboren, ob nun biblisch oder nicht biblisch. Aber alle, von denen wir eben gesprochen haben, bis auf Kain leider, fanden den Weg zu Gott. Auch wenn die Ausrichtung ihrer Religion, der hauptsächlich praktizierten in ihrem Umfeld, möglicherweise falsch war. Wir denken zum Beispiel an die Sadduzäer mit ihren speziellen Ansichten, an die Pharisäer mit ihrem ausgeprägten heuchlerischen Lebenswandel und ihrer auch speziellen Ansichten. Es gab dann noch eine dritte Gruppe von den großen Gruppen in Israel, die Essener, die auch sehr extrem ausgerichtet waren und nochmal alles anders deuteten, einen eigenen Kalender hatten, nachdem sie lebten, den Tempel nicht mehr anerkannten und so weiter. Und die ihr Leben versuchten, durch wirklich extreme, gute Werke gottgefällig zu gestalten. Manchmal denkt man, oder dachte man in der Vergangenheit, Johannes hätte vielleicht Kontakt mit den Essenern gehabt. Hatte er bestimmt sicherlich irgendwo, hier und dort, wenn sie aus ihrer Siedlung vielleicht sich mal entfernten, weil er Äußerungen machte, die auch bei den Essenern später in Qumran dann in den Schriften gefunden wurden, wo man denkt, vielleicht hat er mit ihnen irgendwie Kontakt gehabt. Aber er war kein Essener. Und die anderen 12 Apostel waren auch keine Pharisäer oder keine Sadduzäer. Jedenfalls wird davon nichts berichtet. Das würde uns auch irgendwie wundern. War es aber hinderlich, dass sie in ein System hineingeboren worden waren, wo vieles nicht so lief, wie Gott es eigentlich wollte? Eigentlich nicht. Es war von Vorteil. Denken wir nur an Samuel. Er hatte den Hohepriester Eli als, ja, muss man sagen, Vorgesetzten, als Hohepriester, als sozusagen Stiefvater, möchte man fast sagen. Es war kein guter Hohepriester, er wurde von Gott getadelt. Aber eines kannte Samuel und eines kannten die Apostel und eines kannten auch alle anderen, sie kannten die Schriften. Sie hatten sich damit beschäftigt und waren möglicherweise in die Tiefe gegangen oder auch nicht. Das ist immer die eigene Sache, das zu tun oder das bleiben zu lassen. Aber offensichtlich waren einige der Jünger, wenn nicht sogar, möchte ich behaupten, alle, in diesen Punkten keine nachlässigen Menschen. Sie waren wohl in die Tiefe gegangen. Sie hatten diese bewertet und sie hatten zu diesem einen Standpunkt gefunden. Da kommt nämlich ein Jünger, der gerade Jünger geworden war, also gerade eben Jünger geworden, und Jesu Jünger, und dann geht er zu Nathanael und sagt ihm, wir haben den Messias gefunden. Und das musste er dem Nathanael jetzt nicht erklären. Messias, ne, überleg mal so und hier und da und so weiter. Das war dem Nathanael alles bekannt, weil er die Schriften kannte. Von Nachteil hätte es sein können, damals in der Zeit, wo Jesu lebte, wenn man sich einfangen ließ von einer letztendlich abrahamischen Religion, Sadduzäer, Pharisäer, Essener, aber von einer Spielart ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber von einer Ausrichtung, die dann doch wirklich Dinge praktizierte, die Jesus dann ja auch selber tadelte. Wenn man sich von ihnen hätte einfangen lassen, wenn man geglaubt hätte, man könnte in dieser Religion Gott dienen, aber irgendwann merkt man es, man muss Kompromisse machen, die groß sind, die nicht in Ordnung sind, die Gott eigentlich nicht gutheißen kann. Aber dann wiegt man auf das eine, was man jetzt hat, Karriere in dieser Religion, Ehre von Menschen, Wohlstand möglicherweise durch das Amt, Freunde, die man durch die Zeit hindurch gewonnen hat und dann Gott. Und dann wiegt man und wägt man ab und stellt fest, ich bleibe da, wo ich bin. Wenn man sich so einfangen ließ in einer Religion, die letztendlich dann doch, zwar so tat, als ob, aber Gott des Gottes Grundsätze verriet, dann lag man tatsächlich falsch. Das Judentum damals war ja eine kleine Angelegenheit. Es war meist, also größtenteils lokal, wenn es auch Bestrebungen gab, es nach außen hin zu verbreiten und durch das babylonische Exil gab es eben auch das Judentum in der Diaspora, auch in anderen Ländern gab es das Judentum, aber es war doch alles recht klein und beschaulich und es war sozusagen für die Welt keine allzu große Gefahr. Aber nach Jesu Tod sollte sich das ändern. Und zwar kam jetzt das Judentum in Form des Christentums mit all den Vorschattungen und all dem Angang als Christentum zu den Menschen. Das Senfkorn eben, das dann eben immer größer wurde und zu dem Christentum wurde, was wir heute allgemein als Christentum bezeichnen. Und nun könnte man sich zurücklehnen und sagen, dann kann ja eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Das kann nicht gar nicht mehr fehlgeleitet werden. Ne? Dieses Senfkorn ist dieser große Baum geworden, Christentum gleich Christentum und alles ist in Ordnung. Aber Jesus hat ja Gleichnisse den Menschen vorgetragen und da ist ein bedeutsames Gleichnis bei, was wir in eine andere oder was wir daraufhin deuten können. Und zwar Matthäus 13, Vers 47. Dort lesen wir, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen und setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen und die Schlechten warf man hinweg. So wird das am Ende der Zeitalter sein. Die Engel werden hinausgehen und dieses Trennungswerk durchführen. Was könnte jetzt dieses Schleppnetz sein? Nun, es könnte, da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Also ich habe jetzt die Gedanken Jesu nicht gelesen, aber man könnte in Erwägung ziehen, das Gleichnis so zu deuten, dass Jesus sehr wohl wusste, was geschieht. Das Christentum wird größer und größer und größer, es wird sich verbreiten. Es hat einfach auch innerlich Ansprechungskraft und wird Sympathien erringen. Allein schon durch die innere Struktur, einer für alle, alle für einen, durch die inneren Werte. Es traf die Menschen sozusagen ins Herz, dieses Gute, was dort gepredigt wurde. Das merkten selbst Menschen, die so sehr aufs Gute vielleicht nicht standen, aber wie gut das war sicherlich eine Kraft, die das Christentum auch trug. Auch wollte Gott, dass es verbreitet wird. Und so wusste Jesus, das Christentum wird sich verbreiten, aber es wird in vielerlei Spielarten später existieren. Wie das Schleppnetz. Der eine wird in dieser Religion erwachen, als junger Mensch dann feststellen, aha, ich bin also in dieser Religion groß geworden, der andere in jener und so weiter. Und da befindet man sich nun in Verbindung mit der Bibel, mit der Lehre und mit Gott und Christus und bewertet dann so sein Umfeld und sein eigenes Leben und die Anforderungen, die an einen gestellt werden, mach doch dies, mach doch das. Und dann liest man hoffentlich, geht in die Tiefe, die Bibel und stellt fest, das kann ich machen, ja, oder? Ich muss hier irgendwo auch mal eine Grenze ziehen. Denn die Jünger haben offensichtlich irgendwo eine Grenze gezogen. Petrus und Johannes, die wurden beim Fischen. Erwischt ist nicht das richtige Wort. Aber von Jesus, ne? Die waren also nicht vollberuflich irgendwie religiös tätig. Auch andere Jünger waren offensichtlich beruflich tätig und hatten sich diesem Berufsreligiösen entzogen, haben irgendwo eine Grenze gezogen. Denn man hätte es werden können in der damaligen Zeit, ganz klar, genau wie heute auch. Aber es gab für sie offensichtlich eine Grenze, wo sie nicht mehr mitmachten. Und Gott bewirkte, dass Jesus sie auserwählte. Es gibt dann die Beobachtung, die wir auch gemacht haben, dass das Christentum in so vielerlei Ausprägung durch die Jahrhunderte hinweg sich weiter verbreitet hat. Und es gab dann eben viele und gibt viele Ausprägungen. Wir würden auch in vielerlei Hinsicht sagen, es gibt viele Irrungen, es gibt Besonderheiten, es gibt sogar Falschheiten und antichristliche Strömungen, wo man wirklich sagen muss, das kann Gott nicht gutheißen, was dort in dieser oder jenen Religion geschieht. Aber Paulus sagt in Philipper Kapitel 1, Vers 12, und das lese ich mal vor, eigentlich ist das ein bisschen irritierend, in Philipper 1, Vers 12, das geht jetzt noch über ein paar Verse weiter, dort spricht er, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkünden Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht das denn? Wird auch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder Wahrheit, Christus verkündet, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird und euer Gebet und durch euren Beistand des Geistes Jesu Christi. Also er sagt, da gibt es Leute, die predigen Jesus, aber ihre innere Einstellung ist nicht die richtige. Im Moment, sagt er, ist das egal. Es wird Christus gepredigt und das ist gut. Und so ist es eben so, dass wir auch beobachten, das Christentum hat vielerlei Ausprägungen. Manche Dinge sind offensichtlich nicht ganz in Ordnung, die geschehen. Aber die Menschen befinden sich in diesem Netz, kommen in Kontakt mit der Bibel, mit der biblischen Botschaft und können sich entscheiden. So eine Art Lackmustest. Kennt ihr vielleicht Lackmus? Das ist so ein Papierstreifen. Da ist ein Indikator drauf, den kann man nicht sehen. Der ist unsichtbar. Erstmal, soll er auch sein. Und wenn man den an eine Flüssigkeit hält, dann wird der entweder rot oder nicht. Oder ich glaube, er wird rot oder blau, ne? Blau. Oder rot oder blau. Naja, egal. Muss man mal nachgucken. Okay, also Lackmus, und damit kann man dann feststellen, ob diese Flüssigkeit basisch ist oder sauer. Also wenn wir die Zunge reinstecken würden, würden wir auch merken, ist sauer. Ich glaube, dann wird die Flüssigkeit rot. Und wenn sie basisch ist, dann wird sie blau. So, und so ist eben die Religion. Also wir Menschen befinden uns da drinnen und das ist der Lackmustest und wir werden entweder rot oder blau und Gott weiß, woran er ist. In Galater 4, Vers 17 spricht Paulus Ähnliches an. Da findet man doch einige Stellen. Da spricht er von Menschen, die um andere werben, die Prominente vielleicht sein möchten in der Gemeinde. Und dann sagt er, sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Wir sollen ihre Fans werden. Gut ist aber allezeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Und dann sagt er, ich wünsche euch, dass das gut ausgeht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber er sagt, es gibt da Probleme mit diesen Menschen, die habt ihr. Ich habe schon wieder Geburtsschmerzen. Ich dachte, ich hätte euch schon geboren, aber jetzt geht es alles wieder von vorne los. Und ich hoffe, dass das gut geht, bis Christus an euch Gestalt angenommen hat. Er deutet einen Werdegang an, dass diese Menschen noch nicht so in Christus sind, wie er sich das wünscht. Da fehlt noch was. Aber es kann klappen. Und wir hoffen, sagt er, er hofft, dass das klappt. Und als letzte, oder als Bibelstelle noch, dass sich diese Dinge so verhalten. Offenbarung. Vielleicht kennen wir die Botschaften an die sieben Versammlungen. Und Jesus sagt nicht zu den, in den Versammlungen, wo einiges nicht in Ordnung ist, geht doch nach Smyrna. Da ist alles super. Die konnte ich eigentlich nur loben. Da gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen an dieser Versammlung. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, und das lese ich euch mal vor, in Offenbarung 2, Vers 24. Wo habe ich die jetzt? Die stehen da. 2, Vers 24. Er spricht also eine Versammlung an und sagt dann, euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben. Moment. Also, euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, auf die die Kritik nicht zutrifft, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Also er sagt, in der Versammlung gibt es Probleme, aber einige machen bei diesem Spiel nicht mit. Die Tiefen des Satans erkennen irgendeinen mystischen Klimbim, haben die da praktiziert. Einige machen das nicht, die habe ich gesehen. Das gleiche sagt er in 3, Vers 4. Du aber hast einige wenige Namen, eine andere Versammlung, in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Hat Jesus auch gesehen. In der Versammlung gab es einige, die machen bei dem Spiel nicht mit. Und Kapitel 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron sitzen, wie auch ich überwunden habe, mich mit meinem Vater wie ich euch überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Also er sagt, ich habe es im Blick, wer wo wie handelt und sich verhält. Er sagt nicht, geht alle nach Smyrna. Er sagt eigentlich das, was Petrus sagte. Unsere Bindung ist die an den Petrus bekannte. Petrus sagte, du hast Worte ewigen Lebens und wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Unsere Bindung geht in erster Linie an Christus. Und nehmen wir jetzt mal an, jemand geht von dieser Gemeinde, ich sage jetzt mal einfach einen Namen, Marco. Marco wohnt auf der anderen Seite von Hamburg, geht in eine andere Gemeinde. Das finde ich traurig, ich habe mich gerne mit Marco des Öfteren mal gerne unterhalten und freue mich dann, wenn er ab und zu mal hier ist. Aber ich weiß doch eins, er ist bei Christus. Und das ist das, was zählt. Das ist wichtig. Die Frage stelle ich mir als erstes. Ist er bei Christus? Ja, gut. Das ist das, was ich hören möchte. Es gibt natürlich Probleme und es ist so, wie Paulus es sagte in 1. Korinther 1, Vers 19, es muss diese Probleme geben, das sagt er wortwörtlich, es muss diese Spaltung unter euch geben, damit die Bewährten offenbar werden. Also die immer nur heile Gemeinde, Ortsgemeinde, die gibt es tatsächlich nicht. Damit müssen wir leben lernen. So gilt, solange Christus noch nicht in dem Sinne wiedergekommen ist, das Gleichnis vom Schleppnis. Das Schleppnis, in dem wir alle zum Glück eines Tages mal eingefangen wurden. Das Schleppnis von den Talenten, wo wir uns einsetzen. Und Jesus beobachtet es. Wie setzen wir uns ein? Was können wir? Sind wir bereit? Tun wir etwas? Es gilt das Gleichnis vom Unkraut, das der Feind säte. Und es gilt Matthäus Kapitel 13, Vers 10. Lese ich noch einmal vor. Matthäus 13, Vers 10. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihm? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Und in Vers 16, glücklich aber eure Augen, dass sie sehen und eure Augen, dass sie hören. Und so lohnt es sich, sich mit dem Wort zu beschäftigen, in die Tiefe zu gehen und einen Standpunkt dazu zu gewinnen. Denn Jesus hat es bei seinen Jüngern nicht übersehen oder Gott, der die Berufung einleitete, und er übersieht es auch heute nicht, wie wir zu diesem seinem Wort stehen.